Hier Grüße aus dem wunderschönen Wuppertal, in dem nicht ganz so oft die Sonne scheint wie hier bei euch. Ist ja die regenreichste Stadt Deutschlands. Man sagt, da werden die Kinder schon mit dem Regenschirm in der Hand geboren. Wird das Geburtsfoto also ein bisschen anders aussehen als eures hier. Ja, aus Wuppertal, der Kirche auf dem Ölberg. Bin gebeten worden, ein bisschen was zu unserer Gemeinde zu sagen. Und ich fange mal an mit dem Namen. Baptistengemeinde werden ja normalerweise nach dem Ort benannt, wo sie sind. Und wenn es dann mehrere gibt, zur Vermeidung von Missverständnissen, ist der Nachname dann sozusagen die Straße. Wie bei euch hier auch, die Auerstraße. Bei uns ist das die Rolandstraße. Jetzt nennen wir uns aber Kirche auf dem Ölberg. Und das klingt ja erstmal ganz fromm. Ist es aber eigentlich gar nicht. Der Ölberg ist in Wuppertal ein Viertel, war schon vor 100 Jahren, als unsere Gemeinde da errichtet wurde und ist es auch heute noch, dass er ein sozialer Brennpunkt ist. Und da hat das Viertel auch den Namen her. Damals vor über 100 Jahren war es nämlich so, als Wuppertal elektrifiziert wurde, da hat man diesen Ölberg ausgelassen, das Arbeiterviertel. Und deswegen hat man da nur so Ölfunzeln gehabt. Das heißt, man war noch nicht so richtig elektrifiziert, hat das alles mit Öllampen gemacht und deswegen der Ölberg. Weil wenn man sonst irgendwo in Wuppertal gewesen ist, hat man auf diesen Berg gesehen und hat dann diese Öllampen so fackeln sehen. Auch heutzutage noch ja ein sozialer Brennpunkt. 60% der Menschen haben einen Migrationshintergrund. Ist aber trotzdem ein Viertel, das bunt ist, wo viele Künstlerinnen und Künstler angesiedelt sind. Und eben wir, die Baptistengemeinde mittendrin, die Kirche auf dem Ölberg. Und das ist immer wieder spannend und eine Herausforderung. 100 Jahre lang ist immer wieder versucht worden, zu missionieren, Evangelisationen zu machen, die Leute zu sich zu holen. Und das hat immer weniger funktioniert. Und vor ungefähr 10 Jahren hat die Gemeinde sich dann überlegt, wie wollen wir denn weiterarbeiten? Wir geben uns hier Mühe, wir machen ganz tolle, innovative Gottesdienste, aber keiner kommt. Wir sind eine schrumpfende Gemeinde, eine Gemeinde, die immer älter wird. Dann hat man sich gesagt, okay, dann kommen wir mal mit den Menschen ins Gespräch, mit der Stadt Wuppertal ins Gespräch. Was brauchen die Leute eigentlich? Darüber hat man sich vorher nie Gedanken gemacht, sondern man hat sich gesagt, wir als Gemeinde wissen ja, was die Leute brauchen und das geben wir ihnen jetzt, aber das hat die Leute nicht interessiert. Also fragen wir mal, hey, was braucht ihr denn? Wir haben uns mit dem Jugendamt der Stadt Wuppertal unterhalten und die haben gesagt, was wir wirklich brauchen, das ist Hausaufgabenhilfe, eine Kinderkantine, also im Prinzip so eine halbe Tageseinrichtung für Kinder, Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen, die nach Hause kommen, die Eltern sind vielleicht nicht da, niemand macht mit ihnen die Hausaufgaben, sie bekommen kein Mittagessen und ja, leben dann irgendwie so auf den Plätzen. Das haben wir dann gemacht in Kooperation mit dem Jugendamt, haben vor 10 Jahren eine Kinderkantine, das Knicklicht, gegründet, wo 16 Kinder von der Schule direkt zu uns kommen, ihr Mittagessen bekommen, Hausaufgabenhilfe, Spielen und Ähnliches. Und wir haben festgestellt, in den 10 Jahren ist dadurch ganz viel Vertrauen gewachsen, weil einfach ganze Generationen von Kindern die Kirche auf dem Ölberg kennen und auch häufig heute immer noch unsere Angebote in Anspruch nehmen. Deswegen kommen sie nicht in den Gottesdienst, deswegen werden sie nicht Gemeindemitglieder. Aber wenn wir spezielle Angebote machen, dann kommen diese Kinder und inzwischen auch immer mehr die Eltern. Wir haben eine Suppenküche, wir haben ein Nähprojekt, viele andere Dinge, aber speziell immer wieder Angebote für Kinder. Und wir merken, dass das gut angenommen wird, weil die Eltern wissen, bei uns sind die Kinder gut aufgehoben. Vor 2 Jahren haben wir dann ein neues Projekt begonnen, einen Winterspielplatz. Und das war gar nicht so einfach, weil wir als Gemeinde 2 Dinge überhaupt nicht haben, Mitarbeiter und Geld. Und dann haben halt 2 Mitarbeiterinnen aus unserer Gemeinde gesagt, das ist aber ein Projekt, wir wissen, dass das gut ist, sowas wird in Wuppertal überhaupt nicht angeboten. Aber wir brauchen 5.000 Euro dafür und ein paar Mitarbeiter. Wir als Gemeindeleitung haben gesagt, haben wir alles nicht, aber viel Spaß dabei, dann fangt doch mal an. Und sie haben gemacht, sie haben gesammelt und haben tatsächlich diese 5.000 Euro zusammenbekommen, sogar noch ein bisschen mehr, als sie brauchten, und haben angefangen zu arbeiten. Im ersten Jahr sind kaum Eltern und Kinder gekommen, aber jetzt ist die Bude immer brechend voll. Was jetzt für uns eine neue Herausforderung ist, ist das Thema Flüchtlinge. wird bei euch hier sicherlich auch nicht sehr viel anders sein. Und es ist so, dass jetzt in den nächsten Wochen eine Erstaufnahmeeinrichtung installiert wird bei uns in Wuppertal in einer ehemaligen Sonderschule und die ist 300 Meter von unserer Gemeinde entfernt. 250 Menschen, geflüchtete Menschen werden da untergebracht und das ist eine dicke Aufgabe für den Ölberg. Es ist ein Verein Flüchtlingshilfe in der Nordstadt, also im Ölberg, in unserem Viertel gegründet worden und wir als Kirche auf dem Ölberg sind dabei. Wir haben gesagt, wenn wir was haben, dann sind es Räume und wir stellen unsere Räume gerne zur Verfügung für Veranstaltungen aller Art. Kommt zu uns, wenn ihr eine Veranstaltung durchführen wollt und wir sind gerne dabei, auch mit Mitarbeitern und den Räumen. Wir sind jetzt gerade dabei, noch einmal zu gucken, welche unserer Angebote können wir intensivieren. Zum Beispiel unseren Winterspielplatz, aber auch andere Dinge. Wir wollen ein spezielles Begegnungscafé für Flüchtlinge anbieten, wo sich Menschen aus der Nachbarschaft mit Flüchtlingen und auch mit Gemeindemitgliedern treffen können, um sich einfach auszutauschen und um so ein bisschen zu gucken, wie fährt man denn Schwebebahn zum Beispiel und ähnliche Dinge, dass da einfach Kontakte entstehen, ganz niederschwellige Angebote, um den Menschen zu helfen. Das ist mal so in aller Kürze das, was wir im Moment machen und wenn wir ein Konzept haben, dann ist es das, wirklich mit den Menschen zu arbeiten. Also nicht Angebote für die Menschen, wo sich irgendjemand aus unserer Gemeinde überlegt hat, ach Mensch, das könnten wir mal für die machen, sondern Angebote mit den Menschen. Also tatsächlich mit den Menschen in Kontakt kommen. Wir haben viele Kooperationen mit Vereinen und Organisationen auf dem Ölberg, sodass nicht wir exklusiv etwas anbieten, sondern mit diesen Vereinen ins Gespräch kommen und gucken, was ist denn gut, was wird denn gebraucht und was können wir euch Gutes tun. Feintuning, Dankeschön. Ja, das mal so in aller Kürze. Wer dazu Fragen hat, kann mich gerne auch im Anschluss an den Gottesdienst noch einmal ansprechen. Zu der Frage, die ich gemeinsam heute mit euch und mit Ihnen bedenken möchte, das ist die Frage, wie kann ich in meinem Leben, wie kann ich hier und jetzt, wie kann ich eine Verbindung zu Gott bekommen? Das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Also diejenigen von uns, die schon ein paar Jahre in der Nachfolge sind, die wissen, na, manchmal klappt das ganz einfach, klar, Schnips und ich bekomme meine Antwort, aber manchmal wartet man auch ganz lange. Und da fragt man sich ja manchmal, gibt es da irgendwelche Tricks oder gibt es besondere Orte, wo das besonders gut funktioniert? Wie komme ich in den Kontakt zu Gott? Ich wünsche mir das mein Leben lang. Ich bin jetzt Baptist der 5. Generation und bin aber auch selber, auch wenn ich Pastor bin, immer wieder auf der Suche. Wie bekomme ich das hin, dass ich mich Gott wirklich intensiv nahe fühle, dass ich das Gefühl habe, mein Gebet bleibt nicht da oben an dieser Decke hängen, sondern es dringt wirklich durch zu Gott und ich bekomme eine Antwort. Das ist eine Frage, die haben sich Menschen zu allen Zeiten, all die Jahrhunderte, Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hindurch gestellt. Wie bekomme ich eine Verbindung zu Gott? Für den Menschen der Antike, also der Zeit Jesu, war das eine ganz klare Sache. Wenn ich eine Frage habe, wenn ich ein Problem habe, wenn ich ein Anliegen habe, dann gehe ich in den Tempel. Egal welcher Religion man angehört hat, man ist in den Tempel gegangen. Man hat nicht da, wo man war, sich hingesetzt, ist auf die Knie gegangen und hat mit Gott geredet. Das ging gar nicht. Ich musste zu einem bestimmten Kultort hingehen, ich musste in den Tempel gehen und da hat Gott mir vielleicht eine Antwort gegeben. Auch Jesus ging in den Tempel, aber scheinbar nicht, um zu opfern und zu beten, sondern wir lesen da eine etwas andere Geschichte in Markus 11, die Verse 15 und 16. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an auszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Ich stelle mir das einmal heute vor, hier in Mülheim in der Auerstraße. Ich habe gehört, vor 5 Jahren habt ihr dieses schöne neue Gebäude eingeweiht. Jetzt stellt euch mal vor, Jesus kommt unten zur Tür rein, guckt sich das alles an und fängt an, in aller Ruhe das Ganze auseinanderzunehmen. Könnt mir vorstellen, ihr werdet ein bisschen enttäuscht, oder? Habt euch doch so eine Mühe gegeben, das hier ordentlich und schön zu machen, und Jesus macht dann auf einmal alles kaputt. Genauso wird sein Verhalten auf die Menschen seiner Zeit gewirkt haben. Denn die Verkäufer, die Geldwechsler, die Taubenhändler, die wurden damals nun einmal gebraucht, um den Betrieb des Tempels aufrecht zu erhalten. Ohne sie gab es keinen Opferbetrieb im Tempel, und der Tempel war zum Opfern da. Gott konnte ohne sie nichts geopfert werden, und der Tempel war quasi nicht funktionsfähig. Jesus hat also den Betrieb im Tempel nicht einfach so ein bisschen gestört nach dem Motto, liebe Leute, ich werf euch mal eben aus pädagogischen Gründen die Tische um, damit ihr euer geschäftliches Konzept überdenkt. Nein, es war sehr viel mehr. Was Jesus da gemacht hat, war Sabotage und auch Gotteslästerung. Also ganz schön radikal. Und darauf weist auch ein kurzer Satz hin, den man schnell überliest, ganz am Ende. Und er ließ nicht zu, dass man etwas durch den Tempel trage. Es ging also nicht darum, dass er gesagt hat, hey, liebe Händler, ihr bereichert euch ja hier zu eurem persönlichen Vorteil. Hier soll nichts mit Geld laufen oder Ähnliches, es geht um das Herz. Sondern er lässt nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trägt. Das heißt, es darf gar nichts passieren in diesem Tempel. Der wird komplett sabotiert, runtergefahren. Ihr sollt euch nicht einbilden, dass ihr euch den Zugang zu Gott irgendwie erkaufen könnt. Egal, was ihr opfert, egal, was ihr tut, egal, wie sehr ihr euch bemüht, es bringt euch Gott nicht näher. Es bringt Gott nichts. Es bringt euch nichts. Und dahinter steckt ein total radikaler Gedanke, nämlich der Zugang zu Gott lässt sich nicht organisieren. Nicht durch das Opfern von Tauben oder anderen Tieren. Nicht durch finanzielle Spenden. Auch nicht durch gute Taten oder durch ein besonders gottgefälliges Verhalten. Gott kann man nicht kaufen. Gott kann man nicht bestechen. Das ist erst einmal verängstigend, weil ich dann merke, Mensch, ich kann ja gar nichts tun, um zu Gott zu kommen. Ich habe ja gar keine Möglichkeit. Aber gleichzeitig ist es für mich, als jemand, der ein Leben lang, ich bin jetzt 45 Jahre alt, darum ringt, so einen Zugang zu Gott zu bekommen, es ist auch etwas Wohltuendes und etwas Entlastendes. Dass Gott so ganz anders ist als alle anderen. Wo Menschen ihre Probleme durch Machtspielereien lösen, durch Kungeleien, durch Gewalt bis hin zum Krieg, da macht Gott nicht mit. Wo es für uns ganz normal ist, dass Wirtschaftsinteressen bestimmen, wie Politik gemacht wird, wo wir uns ganz selbstverständlich daran gewöhnt haben, dass Menschen Krieg gegeneinander führen, um sich zu verteidigen, nach dem Motto »die« oder »ich«, da macht Gott nicht mit. Gott ist anders als wir, und das vergessen wir ganz schnell, wenn wir einen Zugang zu ihm suchen. Wir versuchen oft mit Gott so umzugehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Wir verhandeln, wir bringen Opfer. Das kennt jeder, der vielleicht schon mal eine Krankheit erlebt hat oder wo das Leben eines geliebten Menschen bedroht war. Ich habe das schon so oft in meinem Leben gemacht, dass ich gesagt habe, Gott, wenn das und das passiert oder wenn ich die so bestehe, dann gehe ich ein Jahr lang regelmäßig in den Gottesdienst zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr solche Kungeleien auch schon mal ausprobiert habt. Mit mehr oder weniger Erfolg. Wir verhandeln, wir bringen Opfer. So gehen wir mit Gott um. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Ich tue was für dich, du tust was für mich. Eine Hand wäscht die andere. Jesus sagt an dieser Stelle dazu ganz klar Nein. Nein zu Opfern. Nein zu dem Versuch, Gott zu bestechen. Nein zu dem Versuch, Gott zu einem Geschäftspartner zu machen, den ich kontrollieren und in die Tasche stecken kann. Nein zu einem Gott, den ich so behandeln kann, wie ich meine Mitmenschen behandle. Mit Berechnung, mit Hintergedanken und mit einem klaren Ziel. mit Erwartungen. Was erwarte ich nicht alles von Gott? Wenn ich zu ihm bete, dann liste ich das alles fein säuberlich auf, was er alles für mich tun soll und für die Menschen um mich herum. Er soll nützlich sein, er soll seine Macht für mich einsetzen, er soll mich beschützen, er soll dafür sorgen, dass mein Leben gelingt, wie ich es mir vorstelle. Und meistens klappt das ja eigentlich auch ganz gut, oder? Meistens funktioniert Gott so, wie ich mir das vorstelle. Aber manchmal auch nicht. Und dann kommen mir Zweifel, wenn ich mir die Hände wund bete und die Knie und nichts passiert. Und ich immer noch krank bin. Und der geliebte Mensch stirbt. Was mache ich dann? Dann beschwere ich mich bei ihm, weil er seinen Teil der Abmachung nicht eingehalten hat. Wenn er es zulässt, dass in meinem Leben große und kleine Probleme entstehen. Und dann frage ich mich manchmal ganz selbstkritisch, ist das Glauben, was ich da praktiziere? Ist das Nachfolge? Ich tue etwas für Gott, Gott tut etwas für mich. Eine Hand wäscht die andere. Ist das Glauben und Nachfolge? Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren, sagt Jesus einmal. Ich verstehe das überhaupt nicht als Drohung, sondern als eine kluge, als eine weise Beobachtung. Eine Beobachtung darüber, was menschliches Leben tatsächlich ausmacht. Wer sein Leben gewinnen will, der verliert es. Wer immer so weitermachen will wie bisher, wer festhält, was er hat und was er ist, der wird verlieren, was er hat und was er ist. Weil niemals im Leben alles so bleibt, wie es war. Es geht eben nicht darum, ein bisschen zu opfern, ein bisschen loszulassen, damit ich den Rest behalten kann. Nach dem Motto, Gott bekommt 10% meines Einkommens, mit 90% kann ich machen, was ich will. Nein, es geht darum, alles loszulassen. Eben nicht mehr abzugeben, sondern mich hinzugeben. Wenn wir singen, ich gebe den Leib als lebendiges Opfer hin, dann ist genau das damit gemeint. Ich gebe den Leib als lebendiges Opfer hin. Ich lasse los. Ich lasse sogar mich selbst los. In der Taufe habe ich das gesagt. Ich bin tot. Es gibt mich gar nicht mehr. Und dieser Mensch, der da wieder rausgekommen ist aus dem Wasser, das ist ein neuer Mensch. Der gehört nicht mehr sich selbst, sondern folgt Jesus Christus nach, ganz und gar. Ohne irgendeine Ahnung davon zu haben, was dann passiert. Ohne irgendeine Ahnung, was aus mir werden wird und wohin mich das führt. Ich lasse einfach los. Mal ehrlich, jetzt unter uns, wieso sollte ich denn sowas tun? Es klappt doch auch so ganz gut. Ich bringe meine kleinen Opfer, ich zahle Gemeindebeitrag, ich gehe ab und zu in den Gottesdienst, ich arbeite vielleicht sogar hier und da in einer Gruppe mit. Das sind doch ernstzunehmende Opfer und die zählen. Das muss doch einen Unterschied machen. Das zeigt doch alles, dass ich es mit Gott wirklich ernst meine. Manchmal klappt das ganz gut, mein Leben funktioniert, manchmal klappt es aber auch nicht. Dann muss ich mich eben etwas mehr anstrengen. Ich habe es ja in der Hand. Wieso sollte ich dieses Konzept aufgeben? Was hätte ich davon? Und genau diese Frage werden sich die Menschen gestellt haben, die damals in den Tempel gegangen sind und die Jesus zusahen, als er in diesem ihrem schönen Tempel, dem Begegnungsort mit Gott, anfing zu randalieren. Jetzt wirft er auch noch den Tisch vom Geldwechsel um. Der ist ja verrückt. Und jetzt? Was sollen wir machen? Keine Opfer mehr bringen? Einfach so auf Gott vertrauen, da weiß man ja gar nicht, was dabei herauskommt. Jesus fordert uns an dieser Stelle heraus. Er will, dass wir uns ganz hingeben, dass wir uns dem Geheimnis des Lebens ganz anvertrauen. Und das ist ein Grund, mein Sicherheitskonzept aufzugeben und etwas Neues zu wagen. Jesus fordert mich heraus. Und jetzt habe ich die Wahl. Lasse ich mich von ihm herausfordern? Nehme ich die Herausforderung an oder nicht? Meine Entscheidung. Weitermachen wie bisher, auf Sicherheit bedacht, ein paar kleine Opfer abgeben oder etwas ganz Neues ausprobieren. Was haben wohl damals die Händler, was haben die Geldwechsler, was haben die Taubenverkäufer gemacht, nachdem Jesus den Tempel verlassen hat? Ich kann es euch sagen, ich bin mir ziemlich sicher. Sie haben die Scherben zusammengefegt, sie haben die Tische wieder aufgebaut, sie haben noch ein bisschen rumgeschimpft, neue Tauben gekauft und genauso weitergemacht wie bisher. Jesu Aktion hat nichts verändert. Der Betrieb im Tempel ging weiter. Und so kann ich es ja auch machen. Und es ist doch sehr wahrscheinlich, dass ich genauso weitermachen werde wie bisher. Bis es eines Tages plötzlich nicht mehr funktioniert. Bis Gott irgendwann nicht mehr die Leistung bringt, die ich mir erwartet hatte. Dann schimpfe ich vielleicht etwas mit ihm. Und wenn das auch nicht hilft, dann lasse ich die Sache mit Gott vielleicht eines Tages ganz sein. Weil es mir nichts bringt. Weil es nicht funktioniert. Oder aber ich wage es. Ich wage es tatsächlich. Ich beginne tatsächlich und im eigentlichen Sinne des Wortes zu glauben. Und ich gebe mich ganz hin, ohne die Konsequenzen zu berechnen. Ich bin einfach da. Ich gebe kein Opfer mehr, sondern ich bin selbst das Opfer. Mit allem, was ich habe und bin. Nicht, weil ich ein besonders böser Mensch bin und deswegen bestraft werden muss, sondern weil ich damit bezeuge, ich gehöre nicht mir selbst. Ich bin nicht der Mittelpunkt des Universums. Ich bin nicht wichtiger als andere Menschen und ich bin auch nicht mehr wert als andere Menschen. Was bedeutet das konkret? Was sollen wir tun? Was machen wir ab jetzt denn anders, wenn wir glauben wollen, Schritt für Schritt? Ach, das wäre doch schön, wenn ich euch das jetzt sagen könnte. Wenn da so eine PowerPoint-Folie mit einem 10-Schritte-Programm hinter mir sich materialisieren würde und ihr sehen könntet, Montag mache ich das, Dienstag mache ich das, Mittwoch mache ich das. Aber so funktioniert es eben nicht, weil das wieder eine Pseudosicherheit wäre. Einfach auf den Zettel gucken, Handlungsschritt befolgen, abhaken, ein gutes Gefühl haben. Das wäre eben kein Glaube. Es wäre toll, wenn das so ginge, aber so geht es nicht, weil Jesus so nicht funktioniert. Nach der Tempelreinigung folgt als nächstes nicht eine Liste von Handlungsanweisungen, sondern Jesus geht. Er lässt sie einfach alles so stehen. Die Geldwechsler, die Händler, die Taubenverkäufer und all die Zuschauer, die sich fragen, was war denn das jetzt? Jesus sagt denen nicht und auch nicht seinen Jüngern, was sie tun sollen und darum kann ich es leider auch nicht tun. Einen kleinen Satz aber sagt Jesus nach dieser Begebenheit und der hat es in sich. Mit einem kleinen Satz speist er die Jünger ab, die sicher ebenfalls völlig verunsichert sind und sich fragen, was sie nun tun sollen. Und der kleine Satz lautet, habt Glauben an Gott. Das ist es. Das ist alles. Mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht zu sagen. Habt Glauben an Gott. Wer das will, wer mehr will, wer hingeben will, statt abzugeben, wer glauben will, statt Opfer zu bringen, der wird einen Weg finden oder der Weg wird ihn oder sie finden. Wenn ich mich Gott hingebe, dann wird ganz viel in meinem Leben passieren. Wer hingeben will, statt abzugeben, der wird darüber reden. Vielleicht mit einem vertrauten Menschen. Mit einem Menschen, der jetzt gerade neben ihm sitzt. Oder mit irgendjemandem beim Kirchencafé, im Hauskreis oder wo auch immer. Wer Sehnsucht hat nach dieser Nachfolge und nach diesem Glauben, nach diesem Vertrauen, nach diesem ganz im Leben sein, ohne falsche Sicherheiten, dieser Mensch wird einen Weg finden, heute, hier und jetzt. Habt Glauben an Gott. Amen.